Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, wir haben einen Weg jetzt hinter uns, wo wir zunächst einmal geschaut haben, wo kommen wir her, warum sind wir so geworden, wie wir sind. Wir haben dann gestern geschaut, was gibt es da für Veränderungsangebote von unserem Gott. Und heute möchte ich darauf eingehen und euch ein bisschen herausfordern, anzuschauen, welche guten Möglichkeiten können wir denn selber ergreifen, um gut mit unserer Identität, gut mit unserem Herzen umzugehen. In Sprüche 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn es, dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ja, und wenn unser Herz für Identität steht und wir es behüten sollen, ja, was ist es dann wert, behütet zu werden? Wahrscheinlich nicht ein verletztes, zerbrochenes, zerrissenes Herz, oder? Sondern behüten und bewahren wollen wir das, was heil geworden ist. Das, was Fleisch geworden ist, was neu geworden ist, was er, unser guter Gott, uns geschenkt hat oder dabei ist zu schenken, so wie wir sie ergreifen. Frage ist, wollen wir unser altes, geschundenes Herz loslassen? Sein Angebot steht jedenfalls. Ja, und wie behüten wir nun? Wie halte ich mein Sein offen für meinen Gott und auch für meine Mitmenschen? Wie kann ich meine Identität bewahren und gleichzeitig flexibel sein für Veränderung und die Führung durch den Heiligen Geist? Ich möchte ein Beispiel in erster Linie darauf eingehen heute. Das kann, dieses Bewahren kann mit gesunden, lebensspendenden Grenzen zu tun haben. Du fragst dich vielleicht ja, woran erkennt man denn gesunde, lebensspendende Grenzen? Ich habe drei Punkte herausgefunden, nicht ich selber, sondern auch mit Hilfe von viel Lektüre, anhand denen oder deren man diese guten Grenzen erkennen kann. Und das wären drei Kräfte, nämlich die Freiheit, die Verantwortung und die Liebe. Und du sagst dir, naja, das sind schon sehr verschiedene Punkte. Wie hängt das mit dem Thema zusammen? Ich würde sagen, in einer Atmosphäre der Freiheit, wenn ich also nicht im negativen Sinn von anderen abhängig bin und mich irgendwie unter Druck fühle, dann übernehme ich gerne Verantwortung für mein Handeln. Und eine Haltung der Liebe und Annahme, die lässt wiederum die Freiheit in Beziehungen wachsen. Das heißt, ohne Liebe, wenn wir von unten diese Folie anschauen, entsteht Kontrolle, Grenzüberschreitung. Statt Freiheit, ganz oben, ist sehr schnell Unterdrückung in unserem Leben. Und statt Verantwortung kann es leicht passieren, dass wir in ungesunde Abhängigkeiten kommen. Also, dass wir selber unsere Grenzen nicht gut bewahren. Und leider ist es so, muss ich wieder mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich mich auf sowas vorbereite, dann ist der Herr so gnädig, dass er mir Situationen schickt, wo ich ausprobieren kann, wie weit ich da schon bin und wie gut ich damit umgehe. Kein sehr gutes Beispiel, aber trotzdem. Kürzlich erlebt. Eine alte Freundin, habe sie schon länger nicht mehr getroffen. Kinder waren Kindergartenfreunde. Sie ruft mich an und fragt mich, ob ich nicht ihrem Sohn helfen könnte. Er muss einen philosophischen Vortrag auf Englisch übersetzen und ob ich den nicht korrigieren könnte. Naja, warum nicht? Schließlich will man ja ein positives Beispiel für Hilfsbereitschaft sein, oder? Ja, ihr Sohn kommt dann. Aus dem einen Vortrag sind zwei geworden. Die Fachausdrücke waren für mich jenseits von Gut und Böse. Also der gute Bursche ist jetzt, glaube ich, sogar Professor an der Theologischen Fakultät, Sachen noch nie gehört. Ja, und dann, ihr kennt das vielleicht nicht, dann kommt diese Ambivalenz. Wer doch gelacht, wenn man das nicht schaffen würde, so dieser Stolz, na, ich schaffe das ja schon. Wir sind an zwei Tagen jeweils 3,5 Stunden gesessen, durchgehend. Ich habe nachher Kopfweh gehabt und eine riesen Wut im Bauch. Also, wenn wir dabei bleiben, ja, von Liebe keine Spur mehr. Mein erster Gedanke war, wie kann dieser Kerl mich so unverschämt ausnützen? Verantwortung für dieses Desaster habe ich natürlich postwendend dem jungen Mann zugeschoben. Und meine innere Freiheit hatte ich schon aufgegeben in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, na, der alten Freundin, der muss ich ja einen Gefallen tun. Wie könnte das anders ausschauen? Meine Freiheit, die ja eigentlich im Grunde ursprünglich da war. Wenn ich die in Anspruch genommen hätte, hätte ich zu diesem jungen Wissenschaftler sagen können, mein Lieber, ich habe 2 Stunden Zeit und es war wirklich an einem der Abende, hatten wir noch Abendessensbesuch bei uns. Und ich hätte sagen können, wenn wir nicht fertig werden, dann musst du dir leider jemand anderen suchen, der da weitermacht. Dann hätte ich Verantwortung übernommen für das, was ich bereit bin zu tun, für mein eigenes Handeln und hätte mich nachher nicht ärgern müssen. Ich hätte keine Schuldverschiebung machen müssen. Und dann hätte ich auch mit Frieden und Gelassenheit, das heißt liebevoll, mit innerer liebevoller Haltung, diesen Menschen begegnen können. Und ich meine, ich sage euch ehrlich, ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und das ist ja auch ein bisschen fraglich. Ja? Komme ich noch darauf zurück. Was sagt unser Herr dazu? Matthäus 5, 37, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Und Kolosser 3, 23, alles was ihr tut, das tut mit ganzem Herzen für den Herrn. Also, wo es anfängt, halbscharig zu werden, ja, innerlich die Wut schon aufsteigt, ist nicht mehr das ganze Herz. Das heißt, ich darf lernen, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen in dem Sinn, was kann ich, will ich mit ganzem Herzen geben und schiebe nicht wem anderen die Verantwortung dafür zu. Ich sage Ja, wenn ich Ja meine und ich darf auch mein Ja definieren. Sprich, ich hätte dem sagen können, du, ich habe oder ich möchte mir 2 Stunden Zeit oder 2,5 Stunden Zeit nehmen. Und das halte ich dann auch, weil ich es mit ganzem Herzen machen möchte. Ich muss also nicht mehr machen und mich danach ärgern. Und für die Leute, die sich so nicht so ganz sicher sind, wie falle ich dann nicht gleich in einen irren Egoismus hinein, möchte ich sagen, gesunde, lebensspendende, darum betone ich das auch immer, es sind nicht Grenzen, die wen niederhalten, wen ausgrenzen, sondern es sind Grenzen, die mir und anderen zum Leben verhelfen. Die haben nichts mit Egoismus zu tun, sondern sie sind ein Instrument zur Selbstbeherrschung. Und Selbstbeherrschung bedeutet, dass ich nicht andere beherrschen und bevormunden will dadurch, sondern selbst entscheide, was mit mir geschieht, was ich selber zulasse, sodass meine Grenzen nicht verletzt werden und ich dann nicht in eine Haltung falle, die mir und anderen nicht gut tut, sprich Kontrolle, Ärger und so weiter. Und so wie es in unserem alltäglichen Leben auch Türschlösser gibt, in unserem Umfeld Gartenzäune, auch Staatsgrenzen, so können wir unsere persönlichen Grenzen mit Worten und darauf folgenden konsequenten Handlungen ziehen. Ich kann sagen, was ich will und was ich nicht will. Ich kann sagen, was ich glaube oder denke, was mir gefällt oder nicht gefällt. Das Problem ist nur, bevor ich das ausdrücken kann, muss ich es selber wissen. und spüren. Und ich betone das so sehr, weil es eine Phase in meinem Leben gegeben hat, wo mir zum Beispiel mein Mann nur gesagt hat, so, und was willst du jetzt eigentlich? Ich will, dass du am Sonntagabend zufrieden bist und nicht grantig, weil irgendwas nicht hinkaut hat. Und ich musste gestehen, ich wusste nicht, was ich wollte. Und das hat mich damals wirklich sehr erschüttert. Und darum betone ich es, weil ich denke mir, ich bin zwar exotisch, das weiß ich, aber vielleicht gibt es auch andere exotische Damen, die sagen, was will ich denn eigentlich? Spüre ich das? Eben, da beginnt das Problem. Wir dürfen es lernen, wenn es uns unklar ist, wir dürfen lernen zu spüren. Wir dürfen lernen zu sagen, wenn ich mich nicht wohlfühle. Nicht so unter dem Motto, nur niemanden verletzen, ja, nur die Stimmung nicht vertun. Was könnten die anderen denken? Nicht, das ist oft so in unserem Hintergrund. Was könnten denn die anderen denken, wenn ich wirklich sage, was ich möchte, was ich mir denke? Beispiele aus dem Alltag. Wage ich es, mich gegen unanständige Berührungen meines, weiß ich nicht, Chefs zum Beispiel, zu wehren? Getraue ich es mir deutlich auszusprechen, wenn die ach so liebe Nachbarin mich in eine Situation hinein manipulieren möchte, die gar nicht so meine ist? So unter dem Motto, na, du stehst doch immer zur Verfügung für mich. Stehe ich dagegen auf, wenn mein Gewissen sagt, dass ich etwas nicht mitmachen möchte, auch wenn es liebe Geschwister in der Gemeinde machen? Weil ziehe ich keine klaren verbalen Konsequenzen oder Grenzen, dann wird mein Zaun, ja, wenn wir bei dem Zaunbild bleiben, ignoriert werden oder niedergetrampelt oder poetisch ausgedrückt, die Blumen des Wohlwollens, die oft in einer Beziehung bestehen, die werden einfach in den Boden getreten. Und drum ist persönliche Wahrhaftigkeit und die Wahrheit von Gottes Wort so wichtig. Die schützen unsere Beziehungen, freundschaftliche wie eheliche. Also klares Reden statt hinunterschlucken oder gute Miene zum bösen Spiel machen. Weil tue ich nur so, als ob alles in Ordnung wäre, was passiert in mir? Es staut sich Frust und Ärger an. Und irgendwann explodieren wir und wundern uns, na, bei dem kleinen Anlass wäre es gar nicht wert gewesen. Aber das hat eine Vorgeschichte. Und dann werden unsere Reaktionen lieblos, weil wir ganz verzweifelt sind. Wie kann ich jetzt noch die Bremse ziehen? Ja? Und wir zerstören damit die Möglichkeiten, erstens, die in einer Beziehung liegen und auch die Möglichkeiten guter, heilsamer, gesunder Abgrenzung in einer liebevollen Beziehung. Sollte jemand mit diesen Dingen auch ein Thema haben, hat mir dieses Buch, Wohin mit meiner Wut, sehr geholfen. Wir haben das sogar in einem Gesprächskreis durchgemacht. Das hilft einem einfach auf die Spur zu kommen, wo sage ich x-mal ja, wo ich eigentlich nein meine? Wie kann ich aus manipulativen Umgarnungen herauskommen? Das klingt so, manche Leute haben gesagt, ja, ich habe doch überhaupt keine Wut. Und das ist auch das Problem bei Leuten, die sehr lieb sind, die spüren ihre Wut gar nicht. Ja? Das baut sich auf und baut sich auf und sie denken, na, ich bin doch ein lieber Mensch, ich bin doch nicht wütend und auf einmal, pschuh. Ja, Epheser 4,25 sagt uns, wir sollen miteinander die Wahrheit reden und die Lüge ablegen. Und ich habe mir gedacht, Lüge ist es auch, im Gesicht zu lächeln und im Bauch Wut zu haben. Grenzen darf ich also spüren lernen. Und ihr seht schon, Entschuldigung für die Unschärfe, aber das soll auch zeigen, wenn ich keine Grenze deutlich markiere, dann ist das eine halbe Geschichte. Ja? Da kann jeder vorbei. Ich darf sie spüren lernen, bevor ich sie ausdrücken kann. Und viele von uns sind in eine Richtung erzogen und wir haben das bei den Typen gestern auch gesehen, ja. Sei doch lieb und brav, dann mag ich dich, ja. Wenn alles, wenn du folgst und so weiter. Wird so jemand jemals aufgefordert, seine Gefühle wahrzunehmen? Ich befürchte nein. Wie können wir das nun im alltäglichen Leben tun? Wenn ich also verbalisiert habe, was ich nicht will und mein Gegenüber reagiert nicht, soll es ja auch geben, nicht? Dann können wir lernen, und das ist ja auch in der Kindererziehung so, aber das können wir durchaus auch mit Erwachsenen lernen, Konsequenzen zu ziehen. Dass ich zum Beispiel ein Gespräch beende und den Raum verlasse, wenn jemand nicht aufhört, mich anzuschreien. Oder ich kann tun, was ich mir vorgenommen habe, wenn der oder die andere immer zu spät kommt. Ich meine, versteht's mich schon, ja, 5 Minuten oder irgendwann einmal. Aber es soll ja auch Partner geben, die sagen, ja, ich bin um 7 zu Hause und dann wird's 8 und dann wird's 9 und man sitzt auf Nadeln und nichts geht weiter. Warum nicht mit dem Essen beginnen, wenn der andere, die andere regelmäßig später zu spät kommt? Oder auch auf ein Fest, auf eine Party, auf eine Einladung wegfahren, wenn der andere wiederholt nicht zeitgerecht fertig ist. Und das coolste Beispiel, ja, da lacht schon jemand, gell? Ich habe eine liebe Schwester im Herrn und sie ist wirklich sehr lieb und will auch immer sehr lieb sein. Und auf einmal kommt sie und sagt sie, Verena, jetzt muss ich dir was erzählen. Nicht sie ist es, die vor dem Spiegel steht am Sonntag in der Früh. Er kommt zu spät in die Garage. Und sie hat einen Punkt erreicht, wo sie sagt, wir sind eine halbe Stunde in den Gottesdienst gefahren und wir haben nur gestritten und ich war sowas von wütend, weil er immer 10 Minuten länger braucht, ich dann fahre wie eine Verrückte und das Ganze, was ist denn so ein Sonntagbeginn, nicht? Und dann sagt sie, weißt du, ich habe ihm gesagt, ich warte 5 Minuten, wenn du nicht kommst, dann fahre ich in den Gottesdienst. Und das hat sie gemacht. Sie ist weggefahren, sie hat den Tag Vormittag genossen, sie ist dann später mit jemand essen gegangen, spät heimgekommen. Sie konnte völlig ausgeglichen, freundlich, liebevoll zu ihm sein. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich habe einen super Vormittag gehabt. Das heißt, sie hat ihre Konsequenzen gezogen und ihr merkt schon, es geht nicht um, jetzt zeige ich es dir aber, sondern es geht um ein liebevolles, auch mit mir liebevoll umgehen. Und dazu gehört auch, dass ich nicht weiter den anderen irgendwie aus der Patsche helfe, ja, oder jemanden decke, wenn er sagt, ich bin krank und er ist gar nicht krank oder sich am Telefon verleugnen lässt. Ja, es gibt so viele solche Dinge, wo wir geneigt sind, andere zu schützen und wir ihnen dabei überhaupt nicht helfen. Ich versuche also nicht, die andere Person zu ändern. Und das ist mir wichtig. Nicht, ich setze den anderen unter Druck, dass er so handelt, wie ich es will. Ich drohe ihm nicht, sondern ich übernehme meine Verantwortung und lasse dem anderen die Freiheit, für sich selber die Konsequenzen zu ziehen, von dem, wie er sich verhält. Ich bin dann frei, dass ich ohne Groll und ohne Ärger im Bauch meine Vorhaben auslebe, durchziehe und kann dadurch im Anschluss dem anderen weiter liebevoll begegnen, weil ich ihn innerlich loslasse. Er darf so sein, wie er will. Sie darf, wer immer. Ja, ihr setzt da die Leute ein, die ihr vor Augen habt. Anstatt bittere Rache zu üben, weil das zerstört ja wieder Beziehung, nicht? Wenn ich jemanden zeige, schon wieder nicht so, wie ich wollte. Ich kann weiter liebevoll bleiben. Und das ist der große Unterschied, wenn ich meine Freiheit in Anspruch nehme, mich um meine Verantwortlichkeit kümmere und dem anderen gegenüber in liebevoller Haltung bleibe. Also innerer Rückzug, eisiges Schweigen, Wut im Bauch oder Rache sind keine guten Grenzen, keine angemessenen Grenzen. Ich möchte jetzt Klammer auf sagen, handelt es sich allerdings um körperliche Gewalt, um Missbrauch, dann ist wirklich räumliche Distanz nötig, dann ist ein Mediator oder ein Seelsorger gefragt, dann ist es auch wichtig, eine zeitliche oder örtliche Schutzgrenze zu ziehen. Also nicht alles über einen Kamm scheren. Das Problem ist nämlich, wenn ich längere Zeit als aus Angst heraus, aus Scheu oder Furcht, diesen konsequenten Grenzziehungen aus dem Weg gehe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn andere um mich herum ihre Grenzen ausdehnen. Nicht, es ist ja auch bequem. Wenn Mami daheim alles ans Bett bringt und ihre Lieben umsorgt bis zum geht nicht mehr, bis es ihr bis daher steht, ja, wären ja dumm, wenn sie es nicht ausnützen würden, nicht? Das heißt, mein eigener Spielraum wird kleiner, wenn ich meine Meinungen, meine Gefühle, meine Wünsche nicht mitteile. Und kein Wunder, dass ich dann nicht, dass sie diese Grenze nicht beachtet werden. Also wenn andere über meine Grenzen gehen, könnte es sehr gut sein, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Ich darf spüren lernen, ich darf es formulieren lernen, ich darf mutig werden, das auszudrücken, wo und wann ich genug habe. Und ich darf üben, liebevoll, aber bestimmt zu handeln. Und für das ganze Thema, wie sage ich denn Nein, ohne dass ich nachher Schuldgefühle habe, wäre dieses Buch von Cloud und Townsend auch sehr empfehlenswert, falls wer sagt, das ist schon mein Thema. Ein Aspekt ist dabei auch noch wichtig. Wenn ich Nein sage, also da haben wir noch einmal die Zusammenfassung, spüren, aussprechen, Konsequenzen statt Rache. Wenn ich Nein sage zu einer Sache oder zu einer Situation oder Handlung, heißt das nicht, dass ich die andere Person ablehne. Wie oft hast du, habe ich schon gesagt, ach, ich habe keine Zeit, anstatt ehrlich zu sagen, ich habe keine Lust. Vielleicht auch, weil wir umgekehrt uns abgelehnt fühlen würden, wenn jemand sagt, na, ich habe heute keine Lust mit dir, was weiß ich, spazieren zu gehen oder so. Wir dürfen lernen, die Sache von der Person zu trennen. Weil nicht jedes Nein, was uns entgegenkommt, ist eine Ablehnung für uns selber. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe das Recht zu sagen, was ich möchte, was ich nicht möchte, ohne dass es gleichzeitig als Ablehnung für den anderen ankommt. Und ich selber mache auch nicht mein Selbstwertgefühl davon abhängig, ob jetzt wer was macht mit mir oder nicht, ob wer zusagt oder nicht zusagt, ob wer die Dinge so sieht, wie ich sie sehe. Und für mich war das ehrlich gesagt ein langer Übungsprozess. Nicht die Person ist anderer Meinung, aber das heißt nicht, dass sie mich ablehnt. Und dazu ist es manchmal ganz wichtig, dass man verbal die Beziehung bestätigt, wenn man sich abgrenzt. Mit Worten wie, du, ich mag dich, ich bin gern mit dir zusammen, Punkt, 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 aber zum Spazierengehen bin ich heute zu müde. Oder der Film, den du dir anschauen willst, der interessiert mich gerade nicht. Oder danke für die Einladung zum Essen, aber ich bin am Kaloriensparen, sei mir nicht böse. Also diese Betonung, dich als Person schätze ich, ich freue mich über deine Einladung oder über deinen Gedanken. Ich kann also in der Sache klar abgegrenzt sein, ohne und trotzdem die Person und die Beziehung zu dieser Person zu bestätigen. Und ihr könnt vielleicht sehen, wie gut ich mich abgrenzen kann, hängt sehr wohl damit zusammen, welche Beziehung habe ich zu meinem Gott? Weiß ich, wer ich in seinen Augen bin? In der Folge mit der Einstellung zu mir selber. Und die hat wiederum Auswirkungen auf meine Einstellung zu den Mitmenschen. Weil wenn ich den Wert vom himmlischen Vater nehme für mich, dann ist es im Grunde egal, was andere über mich denken. dann kann ich mich als sein geliebtes Kind in Freiheit und Liebe abgrenzen. Und meine Mitmenschen dürfen dann ihre eigene Verantwortung tragen. Und ich muss sagen, dieser Lernprozess hat für uns auch viel Stress aus der Ehe genommen. Ich habe nicht mehr hingenörgelt, bis mein Mann das getan hat, was ich wollte, sondern ich habe ihm die Freiheit gelassen. Und es hat eine ganz neue Dynamik begonnen in unserer Beziehung. Ja, und dieses Thema Abgrenzung ist eng verbunden mit der Frage unserer Identität. Wenn ich mich als geliebte Tochter des Allerhöchsten betrachte, dann gehe ich auch viel bewusster mit meinen Grenzen um. Und dann erlaube ich nicht, dass jeder da drüber trampelt. Das heißt aber natürlich auch, wie schon erwähnt, dass ich lerne, Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, meine eigene Motivation zu erkennen oder erkennen wollen zu lernen und sie auch auszudrücken. Und da darf man auch Fehler machen. Aber ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und ich erwarte nicht, was auch die Gefahr ist, dass die anderen mir die Wünsche von den Augen ablesen. Das ist ja so ein Konfliktpunkt in manchen neuen, frischen Beziehungen. Wenn er mich lieben würde, würde er doch wissen, was mein Herz begehrt, nicht? Muss ich enttäuschen, 40 Jahre Ehe, spürt's nicht immer. Ja, gibt's da noch ein anderes Thema, wie ich mein Herz behüten kann? Wie kann ich meine Identität in Jesus noch gut bewahren? Ich würde sagen, wenn ich mein Herz täglich zur Reinigung bringe. Wer von uns geht ungeduscht ins Bett oder ungeduscht in die Arbeit und mit dreckigen Füßen ins Bett, wollte ich eigentlich sagen. Wenn wir uns die anschauen, mit Sicherheit niemand von uns, oder? Andere Frage. Wer von uns ist manchmal zu müde, um sein Herz von ihm durchforschen zu lassen und umzukehren, um Vergebung zu bitten, Buße zu tun, wie der altmodische Begriff heißt, das heißt, mich umzuwenden? Denn Psalm 139, 23 habe ich schon erwähnt, da wird die Bitte formuliert, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und ehrlich gesagt, es ist nur eine Frage von ein paar Sekunden, dass ich mein Herz durchforschen lasse oder selber durchforsche. Auf wen bin ich ärgerlich? Wem weiche ich aus? Wem darf ich vergeben? Vielleicht auch von welchen Bildern, Beziehungen, Gewohnheiten lasse ich mein Herz beschmutzen? Und diese Dinge kann ich Jesus abgeben. Ich kann um Vergebung bitten. Oder, und in manchen Fällen gehören diese Dinge auch bearbeitet, gerade wenn es Gewohnheiten sind, die schon länger gehen. Und dann ist es gut, jemanden zu bitten um Gebet, um Seelsorge oder auch einen Befreit-Leben-Kurs zu machen. Die Frage ist, stellst du dich dem? Hast du den Mut dazu? Und als nächstes wäre dann die Frage, womit sättigst du dann dein gereinigtes Herz? Stillst du deine Einsamkeit mit Dingen, die dich wieder irgendwie verseuchen? Oder hältst du es Gott hin in der Stille, lädst den Heiligen Geist ein, dich in heilsame Begegnungen und in sinnvolle Aktivitäten zu führen? Weil wir wissen, in unserer Herzenshaltung ist der Ursprung all unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Weil es macht einfach unsere Identität aus. Forscher haben übrigens herausgefunden, dass sowohl Liebe als auch Angst auf der Zellebene nachweisbar ist, mit Hilfe von Computertomographie und Magnetresonanztomographie, sind Liebe und Angst messbar. Und hast du gewusst, dass nicht der Hass das Gegenteil von Liebe ist, sondern Angst? Und dann können wir auch nachvollziehen, dass viele Probleme, gesundheitliche wie psychische Probleme, auf falschen Denkweisen, falschen Glaubenssätzen basieren, begründet sind. So, ich würde sie nennen Lebenslügen, auf sogenannten Lebenslügen. Und wie entstehen die? Solche inneren Festlegungen oder Lügen festigen sich manchmal nach Verletzungen, nach traumatischen Erfahrungen. Und da wird dann verallgemeinert. Ja, ich habe eine schlechte Begegnung oder Erlebnis mit einem Mann und dann verallgemeinern wir und es wird zur Lebenslüge, Männer sind, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir sehen, das hat kein Verhältnis. Da gehört irgendwas genauer angeschaut. Nicht alle Männer sind, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich habe mich wo blamiert, ich habe mich wo geschämt und meine Festlegung im Gehirn und meine Lebenslüge wird dann, ich werde nie wieder, Punkt, 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 mich in so eine Situation begeben, mit ähnlichen Menschen Kontakt aufnehmen. Das heißt auch hier, wir beschneiden uns und es macht etwas mit unserem psychischen Zustand und auch mit unserem gesundheitlichen Zustand, wenn wir solche Festlegungen, solche Gedankenfestungen Raum geben in uns. Und ich meine, noch schlimmer wäre es, wenn unsere Festlegung dann wäre, wenn irgendwas schiefgegangen ist, ich bin dumm, ihr kennt das alles, so das Kopfkino, nicht? Aber, gute Nachricht an euch alle, solche Lebenslügen kann man aufdecken. Man kann sie durch Wahrheiten aus dem Wort Gottes ersetzen und die Folge wird ein völlig neuer Friede und eine neue Freude sein. Das kann ich euch versprechen, wer da dann dran geht und wer das auch aufdecken möchte in seinem Leben. Es vertreibt auch den Stress, der mit Angst zusammenhängt, alles richtig machen zu müssen. Ich habe ein Buch gelesen und ich weiß leider den Titel nicht mehr, wo die Rede davon war, dass wir immer die Wahl haben, Angst oder liebesbasiert, also Liebe, ich würde jetzt nennen, Gelassenheit, in innerer Ruhe zu sein. Beobachtet einmal euer eigenes Leben. Für mich war das sehr aufschlussreich. Wo reagiere ich sofort intuitiv angsterfüllt? Und wo reagiere ich gelassen, entspannt, also in Liebe? Das kann eine sehr andere Dynamik in unserem Leben beginnen, wenn wir das aufgedeckt haben und entlarvt. Das heißt, ein ungesunder Perfektionismus oder auch Kontrollzwang kann damit aufgelöst werden, weil der bedeutet ja ohnehin nur, dass ich Gott nicht so wirklich vertraue. Und wenn ich meine Mitmenschen so kontrolliere oder manipuliere, dass meine Bedürfnisse gestillt sind, dass ich irgendwie im Frieden bin, dann ende ich wieder bei Abhängigkeit von Menschen oder Dingen und dann sind wir wieder beim Suchtverhalten. Eine Alternative, die Jesus dazu anbietet, wäre, sich von ihm lieben zu lassen, sich selbst zu lieben und anzunehmen, was seine Perspektive für mich ist. Und das ist das, was wir ohnehin dieses Wochenende überlegt, besprochen haben. Was ist seine Perspektive für mein Leben? Und das wird uns dann von einer Position der Machtlosigkeit hin verändern zu einem Menschen, der weiß, welche Autorität er oder sie in Jesus haben. Der wird dann nicht mehr andere kontrollieren, sondern sich selbst kontrollieren. Ihr versteht, was ich meine, Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Und dann bin ich nicht mehr Opfer der Umstände, sondern frei auf die gute, lebensspendende Führung durch meinen Gott zu achten. Wir sehen also, dass der Weg zu einer heilen und geheiligten Identität über verschiedene Stationen führt und ein ehrliches Prüfen meines Herzens, wo trinke ich noch aus verschmutzten Quellen, anstatt von der Quelle, zu der Jesus mich einlädt. Eine andere Frage könnte sein, wo erwarte ich noch Sättigung meiner Seele durch andere Substanzen als durch das Brot des Lebens? Wenn ich das geklärt habe für mich und mich dem wahren Lebensspender zuwende, dann wird es leichter und leichter, mich von Angstreaktionen abzuwenden. Weil dann tritt an diese Stelle der automatischen Angstreaktion im Leben genau diese Liebe und Gelassenheit. Und dann steht seiner Veränderungskraft nichts mehr im Wege. Was wir aber auch wissen dürfen, wir selber haben die Türschnalle unserer Herzenstür in der Hand. Wir selber haben die Autorität, zu erlauben, wer oder was da ein- und ausgeht. Aber dass wir mit seiner Hilfe rechnen dürfen, das darf uns jederzeit klar werden. Dass wir entscheiden können, lasse ich mich jetzt in Frustration hineinfallen oder lasse ich mein Herz in seiner Gegenwart baden, auch wenn es eine schwierige Situation ist. Oder verbissen in Bitterkeit hängen zu bleiben, wenn mir Unrecht getan wurde, oder zu sagen, ich will loslassen, ich will vergeben. Oder auch, wir sind im alltäglichen Leben vielleicht öfters herausgefordert, wie gehe ich mit Ordnungen in der Gesellschaft, wie gehe ich mit Autoritäten um? Früher wäre so meine spontane Reaktion gewesen, dagegen zu rebellieren, wenn irgendwas nicht so ging, wie ich es wollte. Oder denke ich mir, 2. Mose 14, der Herr wird für mich kämpfen, ich darf stille sein. Ich selber, du selber hast die Wahl, ob du eine verstopfte Quelle ausräumst, damit es wieder fließen kann. Ob wir umkehren von den Wegen und Haltungen, die uns nicht gut tun und vom Herrn auch nicht in Ordnung sind. Und wenn wir wissen wollen, wo es da noch hakt, schaut einmal, achtet einmal auf eure Zunge. Was kommt da alles heraus? War für mich auch sehr erkenntnisreich. Ist dein Leben noch so mit einem Eisberg vergleichbar? Und ihr wisst ja, Eisberge haben ein oberes Drittel, das meistens leuchtet in der Sonne, und drunten eine riesige dunkle Masse, an der übrigens auch die Titanic zerschellt ist, an dieser riesigen dunklen Masse. Ich möchte das Bild umlegen. Ist dir noch die Oberfläche wichtig? Was andere, wie andere deine Fassade beurteilen? Oder darf der Herr deine dunkle Masse beleuchten? Wie schauen die Prioritäten in deinem Leben aus? Wie teilst du deine Zeit ein? Bist du hauptsächlich mit Sorgen beschäftigt? Oder ist dir schon bewusst, dass es jemand gibt, der nur die Hand offen hält und sagt, leg sie ab, gib sie mir? Bist du noch dabei zu grübeln, wie man denn dieses oder jenes Problem lösen könnte? Oder fragst du dich schon, bin gespannt, wie mein Gott das angehen wird. Der hat sicher schon eine Lösung dafür. Verlässt du dich drauf, was er dir anbietet, dann wirst du mehr und mehr entspannen können. Und das wird auch ein Zeichen sein, dass du mehr in seine Liebe, in seine Identität hineinkommst. Diese Gelassenheit, diese Entspannung, die dann kommt, dieses geliebt werden und lieben können. Aber es ist ein Übungsprozess. Es darf eine tägliche Entscheidung für dich und mich sein, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen und aus meinem menschlichen Sicherheitsdenken auszusteigen. Ich selber kann mich jeden Tag für Dankbarkeit entscheiden. Und das sind nicht Probleme, die wir heute erst haben. Der Paulus hat in Römer 7 schon gesagt, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das heißt, auch er hat üben dürfen, so wie wir es üben dürfen, uns jeden Tag dem Herrn die Erlaubnis zu geben und ihn zu bitten, verändere mein Herz, mach mich neu. Und das heißt halt auch, im Alltag mit einer weisen Voraussicht auf Situationen zuzugehen, die uns vielleicht ärgern oder unter Druck setzen könnten. Wie gesagt, das Thema lebensspendende Grenzen, weil Ärger, Wut, Druck kommt nur auf, wenn ich zu lange etwas zugelassen habe, zu lange Ja gesagt habe, wo ich eigentlich Nein meine. Und dann auch natürlich keinen Dank bekomme, wenn ich mich aufopfere für andere und deren Verantwortung übernehme statt meine eigene. Und zum Thema weise Voraussicht gehört es auch, dass ich heute damit beginne, meine eigenen Gefühle wahrzunehmen, Wünsche zu formulieren, Bedürfnisse auszudrücken. Und da braucht es vielleicht neuen Mut auch, das zu verbalisieren in dem Umfeld, das mich ja vielleicht schon so bequem wahrgenommen hat. Die ist immer bereit, macht alles für mich. Vielleicht nicht mehr. Ja, und auch wenn mir die eigene Verantwortung fürs eigene Leben, für die eigenen Entscheidungen bewusst ist, es darf uns gleichzeitig bewusst sein, er ist immer da. Mit seiner Hilfe, mit seiner Bewahrung. Und Leute, es geht überhaupt nicht darum, dass wir alles richtig machen müssen, weil das macht ja wieder Druck. Sondern wenn wir diese gesunde, fröhliche, entspannte Identität wollen, dann wird uns das am besten gelingen, wenn wir eine innige Herzensbeziehung mit diesem Gott suchen, der uns einhüllt, so wie ein Papa, unser himmlischer Papa, bei dem wir uns geborgen sein, fühlen dürfen. Und so ein inniger Umgang mit unserem Herrn Jesus, den kann ich nur wärmstens empfehlen, jeden Tag es wieder neu zu beginnen. Seine ausgebreiteten Arme, die auch vom himmlischen Vater, die warten nur darauf, dir Geborgenheit zu geben, Identität zu geben. Und das zarte Flüstern des Heiligen Geistes, das will dich in jedem Moment gute Wege führen, dir helfen, gute Grenzen zu ziehen. Und wie wir gestern auch von der Chorleiterin Miriam gehört haben, wir haben auch eine Verantwortung. Das heißt, die Verantwortung, ob du dich auf diese Liebesbeziehung einlässt, ob du Vertrauen lernst, ob du werden willst, was du in seinen Augen schon längst bist. Und dazu segne ich euch, und das ist auch mein Weg. Danke.